ist einer dieser Schauspieler, den wir alle kennen und mögen. Richie Müller ist heute Abend bei uns. Natürlich sprechen wir über seinen Tatort und den Meilenstein, den er jetzt erreichen wird. Wir sehen Richie aber auch aktuell im Tarzan-Musical. Und deswegen hier, guck mal, Chiemsee. Wir sprechen über den privaten Wandel, den er hier erfahren hat. Hat tatsächlich auch etwas mit Spiritualität zu tun. Om, geht gleich los.
Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Seit seiner ersten Hauptrolle in Das große Flattern kennt ihn Deutschland als Richie. Aber so ist er eben auch. Einer von uns, könnte man fast sagen. Trotz der großen Erfolge im Film und auf der Bühne. Aktuell ist er im Tarzan-Musical dabei, steuert als Tatort-Kommissar auf einen Meilenstein zu. Richie Müller ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Richie, moin.
Hallo, moin.
Sag mal, Richie, ich muss das ja mal so sagen. 70.
Fast 71
jetzt. Fast im September bist du 71, ne? Sag mal, was machst du? Sind das nur die Gene? Oder was ist da los bei dir?
Ich weiß es nicht. Natürlich bin ich beschenkt, denke ich. Mhm. Trinke keinen Alkohol, habe rechtzeitig aufgehört zu rauchen, bewege mich viel und bleib halt neugierig. Und ich glaube, das ist ganz gut für den Kopf. Wenn man neugierig bleibt, schließt man nicht ab. Und ich glaube, das Abschließen, wo man sagt, na ja, jetzt, das war's, das leitet dann so den inneren Abbau ein.
Ja, alt wird man im Kopf, das genau. Stimmt. Wenn du immer dran bleibst und sagst, ich verhalte mich auch jünger, dann bleibt man einfach auch ein bisschen jünger. Ist dieses Jungaussehen in deiner Karriere immer ein Vorteil gewesen, nee, oder vielleicht auch mal ein Fluch?
Es war natürlich Fluch, als ich dann, was weiß ich, Anfang 30 war, sah ich aus wie jugendlich, aber man bot mir keine jugendlichen Rollen an. Insofern habe ich das aber ganz gut überstanden. Ich habe relativ Glück gehabt mit meinem eigenen Gespür, was ich mache und was ich nicht mache, und bin jetzt halt im 50. Jahr.
So, und einen Opa bietet man dir immer noch nicht an, ne?
Nee.
Im Gegenteil, du musst noch Action machen auf der Tarzan-Bühne.
Genau.
Wahnsinn, werden wir gleich drüber sprechen. Freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
So, Tatort, Tarzan, Chiemsee.
Die sehen ja nett aus, die Viecher.
Die Kotzchen, ne?
Ach, super.
Ich finde das ja so toll. Eulen haben ja auch die haben ja so ein Fell an den Federn. Mhm. Deswegen fliegen die so leise, durch die weniger Filme da mal drauf.
Die sehen so toll aus. So schöne Augen. Ich wollte aber nicht ablenken.
Ein Naturmensch.
Heute ist nämlich Richie Müller zu Gast.
Der auch viel über seine Naturerlebnisse am Chiemsee berichten wird.
Ja?
Ja.
Ah ja.
Da machst du ja viel aus. Werden wir gleich drüber sprechen. Nein. Vorher schauen wir uns mal ein paar Karrierestationen an von dir. Ja. Die haben Nicola Milius und Antje Althoff zusammengestellt.
Zu Ihrer Partnerschaft. Wie lange sind Sie schon zusammen?
Da müssen Sie kurz überlegen.
Mein Name ist Lannert, ich komme aus Hamburg, um die freie Planstelle hier zu besetzen.
Das war vor 18 Jahren und seitdem sind Lannert und Boots das Tatortpaar aus Stuttgart.
Und sind Sie sicher, dass Ihre Beziehung auch die nächsten 20 Jahre überdauert?
Was für eine Frage. Inzwischen drehen die beiden ihre 40. Folge, haben ein Millionenpublikum.
Wow!
Doch der Mannheimer kann mehr als Krimi. Sein Debüt 1979 im Straßenfeger Die große Flatter mit ähnlich großer Zahnlücke. Danach Rolle auf Rolle, Theater, Kino, Fernsehen. Aktuell turnt er sich warm für die Bühne, schlüpft mit 70 in ein ganz neues Metier, Musical. Leider ohne Gesangseinlage, wo er das doch so gut kann.
You can always get what you want.
Heute ohne Musik, aber mit seinem unverkennbaren Lachen. Richie Müller.
Mensch, das sind 50 Jahre.
Ja, lange Zeit.
Oder? Lange Zeit. Und damals die große Flatter, also das war ja auch klasse. Also seitdem heißt du Richie.
Seitdem heißt
Richie, Hans-Jürgen eigentlich Richie.
Ja, das war natürlich damals 68 Millionen Einwohner und 93 Minuten innerhalb einer Woche gezeigt. Nach der Tagesschau am Sonntag, mittwochs nach der Tagesschau und die Woche drauf.
Da kennt einen wieder.
Und da gab es noch nicht jeden Sonntag einen Tatort. Und ich glaube 27 Millionen Zuschauer. Das war dann natürlich ein Straßenfeger und dann kannten viele mich eben als Richie und dann haftet das an mir. Aber so habe ich jetzt einen Künstlernamen, der nicht erfunden wurde, sondern der mir nahegebracht wurde, so wie vieles in meinem Leben mir entgegenkam und ich dann zugegriffen habe.
Ahnst du, auf welchen Meilenstein du zusteuerst?
Ach, du meinst jetzt im Tatort? Oder?
Ja, im Tatort.
Der 40.
Ja, naja, aber pass auf, wir haben das jetzt nochmal nachrecherchiert. Nummer 38 ist im Kasten, wird gegen Ende des Jahres gesendet.
Ja.
Nummer 39 und Nummer 40 werdet ihr jetzt drehen. Und damit gehörst du dann zu den 10 am häufigsten ermittelnden Tatortkommissaren.
Echt?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Da bist du Top-Rekordhalter.
Naja, früher war es ja eben, was weiß ich, 5, 6 im Jahr. Mittlerweile 22 Teams. Jetzt haben wir eine ganz lange Sommerpause wegen der WM.
Ja.
Und dann sind die Sendeplätze natürlich rar und dann wird schwer drum gekämpft. Oktober, November sind die besten Sendezeiten und ich glaube Februar, März. Weil dann wird es langsam wieder warm oder Weihnachten kommt oder es ist noch warm und die Leute sind im Urlaub und liegen im Schwimmbad. Deswegen ist Oktober, November so bei 22 Teams schwer umkämpft bei 10 Sonntagen.
Der Stuttgarter Tatort ist immer vorne mit dabei. Auch zur besten Sendezeit.
Ja.
Weißt du noch, wie das 2008, erinnerst du dich noch, wie das so losging für dich überhaupt, diese Entscheidung, das zu machen?
Ja, es war 2005, habe ich einen Anruf gekriegt von meiner Agentur, weil die wissen, ich bin sehr wählerisch. Und dann fragten die nach, ob ich denn für eine lose Reihe irgendwie einen Draht hätte. Dann habe ich gesagt, wenn es niveauvoll ist, ja, natürlich. Und es war so ein Antasten, weil man fragte schon nach, ob ich eventuell den Bienzler ersetze, aber es wurde mir noch nicht angetragen. Und zu meinem 50. Geburtstag kam dann eben die Anfrage und dann habe ich sofort Ja gesagt. Weil ich habe bis dahin ja, 28 Jahre freiberuflich gearbeitet, viele Jahre auf Messers Schneide.
Ja, ja, klar.
Und dann habe ich natürlich gedacht, das ist was und ja, und
schauen wir uns mal an, wie das so losging. 2008 mit Felix Klare, dein Partner, ihr als Ermittlerduo. Und war schon lustig, der Anfang.
Ja.
Sie sollen jetzt mein Freund sein.
Ja, oder?
Ja, dann streifen Sie mal Ihren Hering ab.
Ach, Thorsten und ich, wir wünschen uns aber ein Mädchen. Nicht wahr?
Ja, sonst fangen die Leute erst recht an zu reden.
Obwohl ein Junge bei uns nicht automatisch schwul werden würde.
Ich muss Ihnen leider aus Erfahrung sagen, dass es für Sie beide kein leichter Weg wird. Und vor allem ein langer.
Weil wir schwul sind?
Ist doch ganz gut gelaufen.
War es wirklich nötig, meine Hand eine geschlagene Minute zu streicheln?
Ja. Ach, jetzt kommen Sie. Das hat das Bild ein bisschen abgerundet. Glauben Sie, ich habe das gerne gemacht?
Hat sich so angefühlt.
Das hätten Sie wohl gern.
Ja, und so wurde eine großartige Partnerschaft
geboren. Genau, da waren
geboren,
wir nämlich noch per Sie.
Ja, ja, in der Rolle noch per Sie. Ne?
Ja, ja,
ja, ja, klar, super. Inwieweit hast du deinen Lannert, den Ermittler, den Kommissar, auch mitentwickeln können jetzt über die Jahre?
Na, es war ja so, dass die dann eben die Anfrage gestellt haben, ob ich denn Lust hätte. Hab natürlich gleich Ja gesagt, aber sie hätten natürlich, wollten natürlich auch wissen, wie sieht der denn dann aus? Und dann haben wir uns getroffen und ich hätte auch sagen können, was weiß ich, wie Schimanski. Und dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, nee. Aber ich habe dann so gedacht, für mich wäre es gut, dass das, was mir an anderen Sachen nicht gefällt, dass die bei mir nicht vorkommen. Also, dass man eine Familie hat, was aber toll war. Der Holger Carsten Schmidt hat mir eine Familie geschrieben, die aber tödlich verunglückt ist. Also ich war oder ich bin nicht jemand, der es nicht erfahren hat, Familie zu haben. Dann wollte ich nicht unter dem Beruf leiden, unter der Schlechtigkeit der Welt und wollte unbestechlich sein, aber trotzdem mit dem Gespür für auch mal ein Auge zudrücken zu können, dann körperlich fit, geistig schnell. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, dann würde ein Fahrzeug aus, ein Sportfahrzeug aus Stuttgart dazu passen. Mehr habe ich nicht gesagt.
Ja, 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 ja,
und
ja,
das war dann sozusagen die Indikation für den Braudentager.
Für den schönen Porsche. Ah, das ist ja, das ist, dieser Porsche ist ja im Grunde so wie so eine Schimanski-Jacke. ist das Ding ja geworden. So kann man es ja fast sagen. Genau. Ne? Das ist so richtig, so, das ist so dein Ding, so dein Erkennungsmerkmal.
Absolut,
ne?
Ja. Und die Nase.
Ja, gut, die Nase, sag mal, die Nase. Ich weiß nicht, worauf du anspielst.
Entschuldigung, meine Frau auch nicht. Sie sagt immer, die ist doch nicht groß.
Ne, finde ich auch nicht. Also,
das gibt schon Momente, wo ich denke, sie hätte ein Stück kleiner sein können.
Ist süß. Komm, wir gucken.
Soll ich sie mal von der Seite zeigen?
Ja, mach mal bitte. Mach mal bitte.
Gut, reicht? Nochmal?
Nochmal. Das geht doch.
Ich war mal in einer Sendung. Da ging
16 zu 9 im Format passt
genau,
das auch rein.
Auf absolut. Den Bildschirm. Da also ging es das darum, dass es gibt da Nasenclubs. Mhm. Da kommt man nur rein, wenn man entweder 4,5, ich weiß nicht, das Maß oder so. Und dann haben wir ausgemessen, ich komme in allen Richtungen rein.
So, überall freien Eintritt.
Genau.
Ich hatte mal Ingolf Lückhöhe, der hat eine Nasenpfeife mitgebracht.
Da die habe ich auch.
Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Machen wir hier so irgendwie so rein.
Genau, und dann bläst man durch die Nase und macht den Ton mit dem Mund.
So, wir gucken uns jetzt noch mal, apropos Nase, wir gucken uns jetzt mal den Tatort an. Folge Nummer 38, im Herbst, im Ersten.
Dann schaue ich mal.
Das ist mein Auto. Wir haben auf der Rückbank eine männliche Leiche gefunden.
Oder was?
Eine Leiche.
Ja. Ja, schon mal gesehen?
Geht ihn nicht.
Wie haben Sie den Verlust Ihres Fahrzeugs festgestellt?
Primera Aero hat 2 Jahre bei Böck gearbeitet. An dem Freitag, direkt bevor Dietmar Böcks Auto abhandengekommen ist, hat sie dieses Video aufgenommen.
Wir kommen zu Ihnen, weil ein rotes Haar und ein Stück von einem schwarz lackierten Fingernagel in Dietmar Böcks Auto gefunden wurde.
Mhm. Würden Sie denn einen Abgleich zustimmen?
So, also, und im Hintergrund ist er übrigens zu sehen, der Porsche. Ne? Da ist er, der braune Targa. Absolutes Lieblingsauto.
Und die braune Lederjacke und der braune Anzug. Denn wir haben nämlich ein Farbkonzept.
Und innen drin übrigens auch braunes Leder.
Beige.
Beiges, also hellbraunes Leder.
Whisky.
Och. Kannst du mir den mal ausleihen, sag
der
mal.
Der strahlt, nee, der gehört ja am SWR.
Ja. Dann wechseln wir zum SWR. So, sag mal, dieser so Tatort. Jetzt hast du 38 Folgen, 39, 40 werden jetzt gedreht. Inwieweit ist das für dich auch, ich sag mal, so ein Thema als Schauspieler? Brauchst du ja auch immer was, wo du sagst, da habe ich eine gewisse Basis.
Das ist eine Bank, muss man sagen. Nicht eine Basis, sondern eine Bank erstmal. Wer darf schon 2 Filme im Jahr drehen? Mhm. Dann habe ich das Glück mit Brigitte Dieter, das ist unsere Redakteurin, die machte viel Debütgeschichten beim SWR in den frühen Jahren und hat dadurch ein Riesennetzwerk. Und wir haben mittlerweile wirklich gute Schreiberinnen und Schreiber, gute Regisseurinnen und Regisseure, die immer wieder auftauchen mit eigenen Geschichten und selbst inszenieren. Und wir sind abwechslungsreich, aber nie drüber. Und es ist für mich halt, abgesehen von der Konstanz, dass es den Porsche gibt, dass es mein Kostüm gibt, dass es meinen Partner gibt, den Felix Klar, sind es immer einzelne Filme. Also wir drehen immer einen neuen Film, eben ja, mit dem festen Bestandteil der beiden Ermittler. Aber ansonsten ist es nie langweilig und man sagt nicht, ach, nicht schon wieder. Und insofern
ja, ist, auch die, wichtig, ja, klar,
ist die Motivation ja sofort da. Und jetzt stehe ich ja kurz, nächste Woche geht's los dann mit dem neuen Tatort. Den macht Martin Eigler. Und da geht's um Freundschaft. Und zwar die Freundschaft zwischen Felix Klar und mir.
Kommt dann 2027.
Genau.
Gut, wenn man diese Basis hat, dann hast du auch Zeit, mal was anderes zu machen. Was völlig anderes zu machen. Und darüber reden wir jetzt. Wenn ein Kommissar wie Ritchie nämlich beim Musical mitmacht, dann kann er ja eigentlich nur den Bösewicht geben. Christoph Hemker und Tarzan.
Rasant, voller Effekte und Akrobatik. So präsentiert Disney sein Tarzan-Musical seit mehr als 17 Jahren dem deutschen Publikum. Zurzeit mit ihm in einer der Hauptrollen.
Miss Porter! Gott sei Dank. Versprechen Sie mir, nie wieder ohne mich rumzustreunen.
Mir ist doch gar nichts passiert, Mr. Clayton.
Ritchie Müller und eine letzte Probe wenige Stunden vor der Premiere in Hamburg. Müller spielt den zwielichtigen Expeditionsleiter Clayton. Neben ihm Jane, dargestellt von Abla Alawi.
Miss Porter, Sie waren alleine und hilflos im Dschungel da. Haben Sie sich in Ihrer Hysterie was zusammenfantasiert?
Tarzan ist keine Gestalt meiner Fantasien, Mr. Clayton. Er ist der klassische Antagonist. Er kommt mit einer Frau auf die Reise und stellt dann natürlich ihren Status in Frage und stellt sich so ein bisschen höher als sie, einfach nur dadurch, dass er als Mann ist, da ist. Und hat aber gleichzeitig auch so ein leises Interesse an ihr. So. Aber damit wird dann irgendwie ein bisschen rumgespielt und Jane weiß sich da auch zu wehren.
Kalle, klarer Name für Hamburg.
Ja.
Kalle, Lasse, Helge, cool, Richie.
Im vergangenen Jahr war Richie Müller bereits in Stuttgart beim Tarzan-Musical dabei. Jeden Tag vor der Show gucken sich alle Akteure einmal in die Augen und stimmen sich noch mal ein.
Wir haben eine Pause, wir halten da kurz an.
Ja, okay.
Für Carla. Yes. So schnell kann es gehen.
Und das ist was ganz Besonderes, gerade hier bei Tarzan, was mich dazu bewogen hat, noch mal in Hamburg unbedingt auftreten zu wollen. Nur das zur Info. Miss Porter, noch mal von vorne, dann... Hat also ein Wilder das Lager verwüstet?
Aber nein, das waren die Gorillas.
Gorillas?
Mindestens ein Dutzend hier.
Unsinn, ein Dutzend Gorillas hätte sie in Stücke gerissen.
Was Richie mitbringt, ist eben, dass er ganz fein spielt. Also er macht nicht plakativ den Bösewicht, sondern erstmal lernen wir einen Mann kennen, der die Expedition leitet und begleitet und wo erst nach und nach die eigenen Pläne durchkommen. Das kann er eben ganz versiert detailgenau spielen. Und was er auch mitbringt, und das muss ich echt mal sagen, der singt zwar nicht, aber der kämpft. Und zwar ganz viel. Und das macht Richie echt fantastisch.
Richie Müller, der Clayton, gerät mit Philipp Büttner, dem Tarzan, aneinander. Die Kampfszenen trainieren sie immer wieder neu. Schließlich soll sich niemand wirklich wehtun.
Man muss jetzt niemanden schubsen, das ist ja aussieht wie schubsen. Ich kann auch einfach mit den Armen so machen und die Person stolpert selbst zurück, um sozusagen die Kontrolle zu haben. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass es so aussieht, als ob für die Zuschauer, aber zwischen uns immer safe ist.
Das ist kein Spielzeug. Ich sagte, das ist kein Spielzeug.
Ich habe auch einige Zeit in Stuttgart verbracht und meine Schwiegerfamilie kommt aus Stuttgart. Das heißt, Richie ist natürlich ein Begriff. Und das ist natürlich immer aufregend, wenn dann irgendwie so ein Star uns in unserer Show ein Stück weit begleitet. Aber man merkt dann auch mit den Jahren, das sind alles Menschen wie wir und die kommen mit keinen Allüren, also ganz besonders Richie nicht. Und dann macht er Scherze und erzählt Anekdoten und wir sitzen dann irgendwie alle so daneben und freuen uns. Es ist wirklich total schön, ihn hier zu haben.
Irgendwann kommt heraus, was Clayton wirklich will.
Ein Gorilla bringt ein kleines Vermögen, aber wenn wir mit einer ganzen Sippe nach Hause kommen, haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. Miss Porter!
Ja, da ist er. Von der Tarzan-Bühne auf dem roten Sofa. Was ist das? Du hast es am Anfang des Films gesagt. Was ist dieses Besondere, was dich bewogen hat, in Hamburg mitzumachen?
Also es war so, wir waren bei der Premiere von Eiskönigin und kam ein Verantwortlicher von Stage Entertainment auf mich zu, Ralf Schädler, und sagte, und, mal Lust, sowas zu machen? Und dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht wirklich singen. Sagt er, nein, es gibt ja auch Rollen, die nicht singen. Ja. Und dann hat er mir eben Tarzan vorgeschlagen. Dann haben wir uns das im März letzten Jahres angeschaut und dann habe ich wirklich großen Respekt davor gehabt. Also ich bin immer relativ entspannt vor meinen Arbeiten, aber das war schon, meine Frau sagte, was ist denn los mit dir? Ich war da wirklich sehr, weil ich kenne den Ablauf oder kannte den Ablauf nicht, den Betrieb. Und dann bin ich dann beim ersten Tag da gewesen und das war natürlich das Erste, was geprobt wurde, waren die Kämpfe. Mhm. Und ab da war das alles verflogen und ich wurde so warmherzig aufgenommen. Und dieser Zusammenhalt in diesem Ensemble, im Theater, von den Technikern, vom ganzen Haus, das hat mich so massiv emotional überwältigt, dass ich, als ich mich dann verabschiedet habe nach den 12 Vorstellungen, die ich in Stuttgart hatte, dann wirklich Tränen in den Augen hatte, was mir so noch nie passiert ist. Und die Hälfte des Ensembles ist ja dann mit nach Stuttgart gekommen und dann war ich bei der Premiere hier. Und
also mit nach Hamburg gekommen?
Genau, ne?
Genau, mit nach Hamburg.
Und gekommen. Wollte, was habe ich gesagt?
Du bist nach Stuttgart gekommen.
Ja, na, von Stuttgart nach Hamburg. Und dann war ich bei der Premiere hier und dann habe ich sozusagen deponiert, dass ich, wenn Sie Lust hätten,
du wärst stündest bereit.
Ich wäre bereit und dann gab es eben das Angebot jetzt von diesen 10 Vorstellungen.
12., 13. Juni, also Freitag und Sonntag bist du mit dabei, dann nochmal Ende Juli bist du mit dabei.
Genau, weil zwischendrin eben Tatort gedreht wird und dann stand ich jetzt mit Rain Man in Dresden, deswegen ist es so gesplittet.
Ja, genau.
Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn das nicht en bloc ist, dann haben Leute, die vielleicht keine Zeit hatten zu der Zeit, die Möglichkeit, das nochmal mit mir zu sehen, weil ich habe ein paar Leute kennengelernt, die waren schon ein paar Mal drin und sagten, das gucke ich mir dann aber an mit dir.
Jetzt sag doch mal, erzähl mal ein bisschen was zu diesen Kampfszenen. Wir haben ja eben schon so ein paar Eindrücke gesehen. Wie anstrengend ist das da? Also tatsächlich, du musst ja immer auf den Punkt auch funktionieren und man muss sich da genau abstimmen und man fällt ja auch mal hin und solche Sachen.
Ja, ne? Das ist eben, man macht um 19 Uhr dann Fight Call. Mhm. Man geht den Kampf nochmal durch, die ganzen Abläufe, weil es soll echt aussehen, aber eben nicht echt sein und dass man den Kollegen eben nicht verletzt. Ich habe ein schweres Gewehr in der Hand. Und dass man eben, das ist so das Schwierigste überhaupt jetzt, was man so gerade sieht. Das muss so aussehen, als würde man drum kämpfen, aber es sollte eigentlich relativ leicht sein.
Ja.
Und,
Ja, guck mal, das ist, klar, du musst schon sehen, es muss genau abgestimmt sein.
Ja, ja, man darf den anderen nicht wehtun. Es ist natürlich, nach dem Kampf bin ich schon relativ außer Atem, aber passend für den Moment und insofern eigentlich ganz gut.
Also du musst die Erschöpfung gar nicht spielen in dem Fall.
Nee, es ist schon, das ist so ungefähr wie Treppe gehen.
Ja, ja.
Und dann ist es natürlich, dieser Kontakt, den man da zeigt, ist natürlich mit einem Abstand, den man als Zuschauer im Theater ja gar nicht so sieht, weil es ja nicht eine Kamera direkt drauf, wo es dann viel präziser sein muss. Mhm. Aber wir sind schon sehr präzise und es ist sehr anspruchsvoll und...
Was passiert denn da eigentlich, wenn du plötzlich aus Versehen mal wirklich einen abkriegst? Das kann ja, rein theoretisch kann das ja passieren im Eifer des Gefechts.
Ja, darf man nicht...
Darf man nicht reagieren, darf man nicht sauer werden.
Nee, darf man werden. Meine Frau sagt immer, Memme. Nein, man darf das, man spielt es halt mit.
Mhm.
Aber es ist natürlich passiert.
Wie ist das für dich in so einem jungen, internationalen Team? Weil das sind ja ganz viele Nationen, die da auf so einer Musicalbühne gemeinsam
ja, über
auf der
30.
Bühne stehen. Das ist ja Wahnsinn. Wie ist das für dich, da mitzumachen?
Ja, für mich in Stuttgart war das Jungbrunnen. Die haben mich eben so erstmal barmherzig empfangen und mich voll akzeptiert.
Mhm.
Und das sind halt alles Leute, da was weiß ich, bis Mitte 30 oder so, hochgradig fit, gedehnt ohne Ende. Es gibt da immer um 18 Uhr ein Warm-up, wo sich alle Ensemblemitglieder treffen. In den Proberaum und dann wird gedehnt, sich warm
und
gemacht.
Immer so die Füße hinter den Kopf und
ja,
so die Sachen.
Ne? Und ich habe dann halt mit meinen Möglichkeiten da mitgemacht. Es hat nie jemand belächelt und hat mich eben motiviert, wieder ein bisschen mehr Kraftsport zu machen, weil die Muskulatur geht ja doch im Alter flöten. Und es war für mich absolut, meine Frau sagt, du siehst 10 Jahre jünger aus.
Mhm.
Es motiviert halt, wenn du Leute um dich hast, die was wollen, die machen, die eben ein Ziel haben und da mitzumachen, das gibt Energie.
Was mich immer mal interessiert, auf so einer Musicalbühne, du sitzt als Zuschauer, sitzt du da so im Saal und du siehst, da passiert was. Da wird gesungen, da wird gefeitet, da wird gesprochen, da werden Kulissen gewechselt. Was für eine Hektik ist das
überhaupt
im Hintergrund?
Nix. Das war ja das, was ich meinte, wo ich dann so aufgeregt war und dachte, oh Gott, was kommt da auf mich zu?
Ja.
Das ist komplett geregelt, das ist jeder Handgriff ist gesetzt. Da ist keine Hektik, außer dass die, was weiß ich, wenn jemand aus dem Ensemble eine Figur spielt, zum Beispiel, wenn es heißt, Miss Porter, es ist Zeit, das Schiff muss auslaufen, geht er von der Bühne, muss sich umziehen und ist dann wieder Gorilla.
Mhm.
Und das ist dann vielleicht so ein bisschen Hektik, aber wenn man die Handgriffe geprobt hat, dann stehen dann 2 Garderobieren, dann eine Frau von der Maske, dann wird das alles angezogen, was man für den Gorilla braucht und dann sind die Leute kurz danach als Gorillas auf der Bühne. Aber es ist komplett geregelt, es ist null Hektik, das ist alles durchdacht und wirklich hochgradig, was sie da alle leisten.
Und dann siehst du ja immer so diese Stimmung. Es wird gesungen. Es wandert so auf so ein Finale zu. Es wird ja irgendwie immer, die Stimmung im Saal, im Zuschauersaal, wird ja im Grunde immer enthusiastischer, möchte ich fast sagen. Ist das hinter der Bühne genauso, dass man da so mitsingt und dass sie alle sagen, so, hey, jetzt sitzt...
Nee, das ist schon alles
fokussiert.
Sehr fokussiert, ja.
Toll.
Also die Wege sind da. Es gibt zum Beispiel einen Schrank, wo das Gewehr reinkommt.
Mhm.
Sobald ich das... von der Bühne gehe, wird das Gewehr abgestellt. Wird nicht irgendwo abgestellt. Es wird abgestellt in den Schrank. Dann ziehe ich mich um, wenn ich irgendwas ausziehen muss oder was anderes anziehen muss. Und dann hole ich mir wieder das Gewehr. Das ist alles sehr, sehr geregelt. Und aufgrund eben, dass das eben ein schweres Gewehr ist, dass es niemand verletzt, dass es irgendwo rumsteht, wo jemand drüber fällt.
Ja, fällt.
Also das ist schon ohne Hektik, ohne alles, wirklich sehr, sehr durchdacht und wirklich erstaunlich gut.
Tarzan, das Musical in Hamburg. Also Schöner Blick hinter die Kulissen mit Richie Müller an verschiedenen Vorstellungen. Wir bleiben im Dschungel-Feeling, möchte ich mal sagen. Sarah Marcus nimmt sie nämlich mit ins Moor, wo es einiges zu entdecken gibt, was auch Richie interessieren dürfte.
Ein verwunschenes Waldstück in der Diepholzer Moorniederung. Irgendwo zwischen Bremen und Hannover. Fotograf Clemens Kröner sucht und findet hier ungewöhnliche Dinge.
Man kann das Auto, wenn man von Weitem kommt, wirklich nur noch sehen, wenn die Sonne scheint und der Kühlergrill ein bisschen glitzert durch das Grün.
Nur einer von 40 Oldtimern, die hier seit mehr als einem halben Jahrhundert im Moor verrotten. Clemens Kröner fotografiert sie seit mehr als 15 Jahren.
Das ist ein Glücksgefühl. Innerlich lacht das Herz, wenn man so ein Motiv hier wieder sieht. Also für mich ist das nicht Müll, der in der Natur zurückgelassen wurde, sondern mittlerweile ein Stück Kunstwerk. Gucken, was die Natur aus dem macht, was der Mensch hier einfach so entsorgt und weggeschmissen hat.
Ein Autofriedhof, von dem kaum jemand weiß. Doch warum sind die Geisterfahrzeuge überhaupt da? Was macht ein alter Prinz, gebaut ab 1958, ein alter VW Käfer, Fiat oder Opel mitten im Moor? Dieser Frage geht Clemens Kröner seit langer Zeit gemeinsam mit dem Naturfilmer Ulrich Haufe nach. Sie haben versucht, mit den Waldgrundstückbesitzern zu sprechen.
Da möchte uns keiner Interviews geben, so dass wir nur aus den Erzählungen und sowas uns das zusammenreimen konnten. Damals wurden diese Grundstücke nach dem Krieg an die Leute verteilt, damit jeder für einen Hausbrand da Torf stechen konnte. Und wir vermuten, dass die allermeisten Fahrzeuge ins Moor gekommen sind, damit man ein bisschen Wetterschutz hatte, wenn man da zum Torfstechen war.
Außerdem nahm der Schrottplatz damals 100 Mark fürs Abwracken. Viel Geld. Jahrzehnte später sind die alten Modelle kaum noch zu identifizieren.
Bei diesem Fahrzeug, was ein riesengroßer Ameisenhaufen war, haben wir nicht gewusst, auch mal mit Leuten hingewiesen, alten Kfz-Meistern, die sich damit auskannten, was das für ein Fahrzeug war. Als der Ameisenhaufen dann mal ein bisschen kleiner war, hatte ich dieses Detail gesehen und habe mich dann erinnert, ich hatte in einem Autokatalog das gesehen. Das ist das Heck von einem alten Opel Olympia. Das ist dann der Opel Olympia Caravan gewesen. Also ich habe eine Automeise, gebe ich offen zu.
Die Autos im Moor lassen Clemens Kröner nicht los. Immer wieder kehrt er zurück. Mittlerweile bekommt er Tipps, wo er noch unentdeckte Karosserien finden kann.
Das ist ein Opel Rekord Olympia Caravan. Müsste aus Mitte der 50er Jahre sein. Also der ist 70 Jahre alt oder älter und steht bestimmt auch schon über 50 Jahre hier im Moor.
Zeitzeugen aus Blech. Irgendwann hat die Natur sie ganz verschluckt.
Am Anfang, wir waren mal bei 34 Fahrzeugen und wir sind jetzt bei über 40. Ich hoffe, es kommt immer noch was dazu.
Dann wird Clemens Kröner da sein, mit seiner Kamera und einem Glücksgefühl im Gepäck.
Was für ein so ein faszinierender Ort. Stell dir mal vor, da würde jetzt plötzlich aus dem Moor würde so ein alter Porsche auftauchen. Schon wäre Richie Müller da.
So schlimm wäre es nicht, aber ich finde das schon sehr, sehr spooky.
Ja.
Aber wir haben ja gerade gesagt, vielleicht waren die Autos da, bevor das Moor oder die Bäume gewachsen sind. Keine Ahnung.
Ja.
Also wie kommt man auf die Idee? Wahrscheinlich kostete es viel Geld, die Autos zu entsorgen. Dann hat man die einfach abgestellt. Aber warum genau an dem Platz?
Ja, Idee fand ich auch gut, wo Sie eben gesagt haben, die Autos standen da, alte Autos, als Unterschlupf für Torfstecher. Fand ich auch eine ganz gute Idee. So, wir sind hier übrigens am Chiemsee.
Das ist das Schnappenkerl.
So, da wanderst du häufig hin.
Ja.
Aber sag mal, du hast ja noch lange in Berlin gelebt.
Ja.
Vor über 10 Jahren bist du aus Berlin raus.
Vor 22 Jahren.
Ja, also über 10, kann man ja grob,
Er hat recht.
Grob sagen. Warum dann ins Ländliche hinein?
Na, ich bin ja auf dem Land groß geworden. Ich bin gebürtiger Mannheimer und bin den größten Teil meines Lebens zwischen Mannheim und Heidelberg groß geworden. Das heißt, wir waren nur unterwegs in den Feldern, auf den Bäumen, Obst pflücken, vom Wildschütz verfolgt zu werden auf der Mofa und wir mit den Rädern.
Ja.
Und hatten die Knie immer offen und wenn es dämmerte, wusste man, jetzt gibt es gleich Abendbrot, Füße waschen und dann ab ins Bett. Und dann war ich eben 27 Jahre in Berlin und habe ganz früh für mich entschieden, wenn ich mal weggehen sollte von Berlin, was sehr hypothetisch war zu dem Zeitpunkt, aber wenn ich das mache, dann will ich in Bayern landen. Und dann war es soweit 2004, dann habe ich jemand beauftragt zu gucken, was es für Wohnungen gibt. Und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin, ohne zu wissen, wie nah ich am Chiemsee bin.
Ist doch schön, wieder zurück, raus aufs Land, in die Natur.
Das ist Medizin. Hm?
Wieso sagst du mittlerweile, das ist Fügung, dass du da gelandet bist?
Na, weil ich da meine Frau kennengelernt habe.
Die Christo?
3 Wochen später, ja.
Mhm. Erzähl
aber
mal.
Aber nicht wissend, dass es mal meine Frau wird. Einfach die Begegnung fand statt. Und
du hast Brötchen gesucht, du wolltest in der Bäckerei einkaufen.
Genau.
Da stand sie halt,
genau,
da war sie
genau.
Halt. Ne?
Also, aber es ist halt eben, ich habe mir 2 Wohnungen angeguckt. Ich hätte auch die andere nehmen können, dann hätte ich sie nie getroffen. Also insofern ist es Fügung, dass ich die Wohnung genommen habe, obwohl ich mir nicht sicher war, weil die Decken sehr niedrig waren. Und wenn man in Berlin eine Altbauwohnung hat, hat man Decken von 3,40, 4 Meter. Mhm. Und dann habe ich begriffen, wenn ich abends nach Hause kam in Berlin, dann legt man sich auf die Couch und guckt in die Decke. Und das ist stellvertretend für den weiten Blick, den man am Land hat. Weil in der Stadt geht man raus und hat Hausmauer, Hausmauer, Hausmauer. Und dann der weite Blick wird dann sozusagen ersetzt durch das Liegen auf der Couch und in die hohe Decke zu schauen.
Ja, das
und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, schaffe ich das, wenn ich in dieser Wohnung bin, wo ich fast, wenn ich mich ausstrecke, an die Decke komme, schaffe ich das überhaupt? Das ist sehr beengend, bis ich dann relativ schnell begriffen habe, man braucht es im Haus nicht, wenn man morgens rausgeht und kilometerweit gucken kann und die Berge im Hintergrund sieht. Und wie gesagt, das ist für mich Medizin.
Was ich ganz interessant finde, ihr hattet auch zusammen denn ein Wohnzimmer, was ihr gar nicht so häufig benutzt habt.
Genau.
Dann kam
ich habe da alleine gelebt.
Ich
alleine.
Ne? Aber
genau.
Und dann kam aber Viktor.
Genau, Viktor war ein Landwirt, der war Routengänger und der war tagsüber Landwirt und abends hat er Häuser gereinigt. Mhm. Und den haben wir empfohlen gekriegt von...
Gereinigt meint
genau,
spirituell
gereinigt. Genau. Und er war Kettenraucher, weil er abends eigentlich schlafen hätte sollen. Und um wach zu bleiben, rauchte er. Und der ist leider durch eine Abholzung, hat man gesagt, Viktor, du musst schnell kommen, da gibt es ein Problem. Und er ist unprofessionell von hinten an die Sache rangegangen und wurde dann von einem Baum erschlagen. Mhm. Weil man ihn nicht gesehen hat. Und der wurde uns empfohlen von Adi. Der hat ein Haus verkaufen wollen, hat es nie weggekriegt. Und dann hat er den empfohlen gekriegt. Und er kam ins Haus und sagte, ja, hier sitzt noch der alte Hausbesitzer. Und der will nicht, dass du das Haus verkaufst, weil du das Haus so schön hergerichtet hast. Und dann haben sie ihn gemeinsam in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und 14 Tage später kam jemand aus München und hat das Haus gekauft. Und der hat uns den empfohlen und dann habe ich den mit zu mir ins Haus genommen und dann sagte er, weil ich habe gesagt, ich sitze ungerne im Wohnzimmer, obwohl es so schön eingerichtet ist. Ja. Und dann kam er da rein und sagte, da sitzen noch 2 alte Damen aus der Jahrhundertwende, die haben hier gewohnt und leben hier immer noch. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass die Decke porös ist und haben die gemeinsam auch in die ewigen Jagdgründe geschickt. Aber kurz danach bin ich dann ausgezogen. Aber ja, sowas gibt es im Chiemgau. Es gibt auch Menschen, die gucken dich an und sagen dir, warum machst du das und das, obwohl sie nie ein Wort mit dir gesprochen haben.
Um sowas zu machen, da muss man ja auch zumindest offen sein dafür.
Absolut, ja.
Das ist ja ganz wichtig. Also es gibt Menschen, die sagen, sowas ist Kokolores. Und es gibt Menschen, die sagen, okay, schaue ich mir mal an oder ich glaube sogar an solche Sachen. Wo ordnest du dich selber ein?
Ich glaube daran, weil als meine Mutter gestorben ist, 1982, war ich in Afrika. Mhm. Es war klar, dass sie sterben wird. Sie hatte Lungenkrebs. Sie vegetierte so 2 Jahre vor sich hin. Mein Vater pflegte sie, während er eben die Gastronomie machte. Und dann hatte ich einen Tag frei beim Arbeiten. Und außerhalb vom Strand lag so ein kleines Schiff mit einem Dach. Und da bin ich immer hingeschwommen, hochgeklettert und habe einen Körper runtergemacht. Und irgendwann brach unter mir das Dach zusammen. Und dann dachte ich, ja, Mist, bin zum Strand, bin ins Hotel, wollte sagen, mir ist da ein Missgeschick passiert. Also ab dem Zeitpunkt hatte ich Trauer. Mhm. Mhm. Also ich war nicht mehr hey, yeah, sondern da sagt man, ah, Mist, blöd. Und dann kam ich ins Hotel und dann hieß es, es gab einen Anruf aus Deutschland. Und dann war das der Zeitpunkt, recherchiert, als meine Mutter gestorben ist, ist unter mir das Dach zusammengebrochen und mein Vater starb 2012 und da bin ich nachts wach geworden mit Herzrasen und Herzrhythmusstörung. Und um das nochmal zu verstärken ist, mein Vater liebte es, Kreuzworträtsel zu machen. Habe ich nie gemacht, habe ich nie gemocht, hat mich nie interessiert. Jetzt wurde ich wach mit Herzrasen und hatte natürlich Panik, wusste nicht, was ich machen soll. Es hat sich dann so ein bisschen beruhigt, wenn ich dann aufrecht war. Und sobald ich mich hingelegt habe, ging es wieder los. Also habe ich gedacht, bleibe ich jetzt wach, morgens um 1:30.
Und dann machst du kurz.
Heiligabend, die Nacht von Heiligabend auf ersten Feiertag. Ja. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, um wach zu bleiben? Dann habe ich alle Zeitungen zusammengerafft und habe geguckt und fing an, Kreuzworträtsel zu machen. Habe ich nie gemacht. Mhm. Also, was soll man da noch sagen? Mein Vater liebte es, der starb in dem Zeitpunkt und ich machte Kreuzworträtsel stellvertretend. Also kann man nur an sowas glauben. Und da ich alles, oder das alles mir entgegenkam, was ich in meinem Leben gemacht habe, erlebt habe und nie nach vorne ging, um was zu erreichen, kann ich nur sagen, dass ich habe eben die Begabung, Dinge anzunehmen und offen zu sein. Also im Hier und Jetzt, das ist ja auch immer das Ding.
Du musst es erkennen.
Ja, erkennen. Und es gibt da viele Menschen, die sagen, ah, wenn ich dann mal das, dann mache ich das. Und wenn ich dann das gemacht habe, dann mache ich das. Also die sind selten im Moment. Mhm. Oder die Menschen, die sagen, ah, früher war es besser. Und ich versuche halt, den Moment zu genießen. Ich denke zwar an morgen schon, aber ich mache mir keinen Kopf. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe die erste Szene mal gelesen, wo ich dachte, oh Gott, wie macht man das? Und ich konnte mir keine Antwort geben. Und dann habe ich irgendwann begriffen, ich kann es erst lösen, wenn es soweit ist. Und so halte ich das im Leben und mache mir dadurch jetzt wirklich nicht viel Druck. Und deswegen war ich so verwundert, dass ich vor Tarzan, bevor das anfing, totalen Stress hatte. Hoffentlich schaffe ich das. Oh Gott, wie wird es? Wie sieht es hinter der Bühne aus? Ist es hektisch? Stehe ich da im Weg?
Ja, klar.
Und das hat sich dann aber alles relativ schnell gelöst. Aber eigentlich ist all das, was ich in meinem Leben erlebt habe, gelebt habe, gemacht habe, auf mich zugekommen.
Wir haben jetzt tatsächlich viel darüber gesprochen. Deswegen haben wir einen Film, der eigentlich jetzt geplant gewesen wäre. Und zusätzlich, den haben wir jetzt gerade rausgeschmissen.
Oh.
Nur, dass Sie mal einfach so eine Vorstellung haben davon. Aber ich finde es einfach interessant, sich darüber zu unterhalten. Glaubst du auch an Gott, wenn du über solche Themen sprichst?
Ja, es ist halt einfach zu sagen, wenn man betet, wen soll ich ansprechen? Also sage ich Gott. Mhm. Aber es kann sich jeder selbst irgendwie was ausdenken. Aber es gibt irgendwie eine Energie. Und das kann man mir nicht absprechen, weil es gibt zwischen Himmel und Erde Dinge, wie zum Beispiel diese Menschen, der kam zu uns ins Haus und sagte, da hinten liegt immer eure Katze. Woher weiß der das? Weil es gibt Menschen, die haben ein, zwei Windungen mehr im Kopf und spüren mehr. Mhm. Oder jemand sagt dir, warum nimmt dein Mann so viel gegen Sodbrennen? Der soll mal den Magen untersuchen lassen, hat den Mann aber noch nie gesehen. Und das sind Dinge, die kann man nicht verleugnen. Und es ist auch einfach, daran zu glauben. Ich muss mich ja nicht verbiegen.
Weißt du was?
Ich muss ja nicht sagen, ich glaube an Gott, sondern ich tue es.
Ich tue es einfach. Und es ist ja auch schön.
Ja.
Ich finde es ja auch schön, dass man so eine Vorstellung haben kann, dass es da noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde, was wir uns gar nicht so erklären können.
Ja.
Und das kann man ja einfach mal so akzeptieren, nehmen und sagen, ja, es ist.
Und wenn man die Natur betrachtet, wie alles geregelt ist, ist es alles ein Wunder. Es ist alles ein Wunder.
Ja. Und du wohnst mitten in diesem Wunder hier, das muss man mal sagen, diese Schönheit hier.
Und es gibt natürlich die Wissenschaft, die das widerlegen will, dass alles durch dies und jenes, aber es ist einfach irgendwie ein Wunder, dass es uns in dieser ganzen Umgebung, die uns umgibt, überhaupt existieren. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Es ist eigentlich Wahnsinn. Und ich glaube, wenn jemand über das nachdenkt, kann er verrückt werden. Also entlasse ich und sage, ich glaube daran und schau mal, was kommen wird. Dass ich jetzt hier sitze, warum sitze ich jetzt hier? Irgendeinen Grund hat es.
Um uns von dir zu erzählen.
Ja, vielleicht.
Und das ist interessant. Sag mal, du bist ja auch so als Mensch, bist du jemand, Kann man das als nahbar bezeichnen?
Absolut, ja. Also wenn auf jemand auf mich zukommt, dann stehe ich Rede und Antwort.
Du machst Selfies, du gibst Autogramme, du quatschst auch gerne.
Ja, es ist halt einfacher heute, weil die Leute wundern sich immer, dass ich keine Autogrammkarten in der Tasche habe.
Ja, ja.
Aber die Selfies, es gibt auch Menschen, die sagen, Entschuldigung, können Sie mal ein Selfie von uns machen? Die dann so aufgeregt sind. Na, ich bin nahbar, ich bin auch Schirmherr vom Behindertenzentrum in Stuttgart. Und da geht es darum,
dass Archeintensiv, bist du auch
genau, dass man die Menschen in die Gesellschaft holt, dass man die nicht verleugnet, dass es eben diese Menschen gibt mit Einschränkungen und dass die oft negiert werden. Bei uns im Dorf gibt es eine Bäckerei, die haben groß umgebaut. Da gibt es noch nicht mal einen Zugang für einen Rollstuhl. Mhm. Also wie ignorant bin ich, wenn ich groß auffahre und groß umbaue. Und dann kommt man noch nicht mal als gesunder Mensch da kaum rein. Also das ist doch das, wenn ich sage, ich baue um, dann denke ich an alle. Und nicht nur an schön und ihr seht so toll aus, aber letztendlich... Das ist schade drum.
Wir sind am Ende unserer Sendung.
Schade.
Tatort, Tarzan, Chiemsee.
Richie Tatort, Müller. Tarzan, Chiemsee.
So, oder? Das ist doch so. Ich meine, ja. Nein, danke dir sehr, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
War ein großer Spaß. Morgen geht es um Europa und die möglichen Kriegsgefahren. Politikwissenschaftlerin Jana Polierin kommt zu uns aufs rote Sofa. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Schön, ne? So am Chiemsee hier, so Abendstimmung.
Ja, ist toll, ne?
Der Blick in die Weite, toll. Tschüss, schönen Abend.
Tschüss.